43 Jahre und 6 Monate. So lange muss Anshan Prehlad nun wahrscheinlich ins Gefängnis. Warum? Sie hatte 29 Dateien über Facebook und YouTube geteilt, in denen das thailändische Königshaus kritisiert wurde. Nach 3 Jahren in Untersuchungshaft und weiteren 3 Jahren ohne ein Urteil entschied ein ziviles Gericht Anfang Januar 2021, sie nun zu 87 Jahren Gefängnis zu verurteilen. Daraufhin gestand sie ihre Schuld ein und die Haftzeit wurde halbiert. Dennoch ist dies die wohl höchste Strafe wegen Majestätsbeleidigung, die je in Thailand verhängt worden ist. Viel nützen wird das Prehlad nichts. Sie ist schon Mitte 60. Wird das Urteil verstreckt, dürfte sie nicht einmal ein Drittel ihrer Haft verbüßen können. So hart sind die Gefängnisbedingungen. Ihre Pension, für die sie 40 Jahre in der Finanzbehörde gearbeitet hatte, wäre ebenso hinfällig. Leider ist dies nur einer von vielen Fällen. Majestätsbeleidigungen werden völlig anonym bei den Behörden angezeigt. Die regierenden Politiker, die Polizei und die Staatsanwaltschaft entscheiden dann ganz ohne Zutun des Monarchen, ob eine Beleidigung vorliegt oder nicht. Täten sie dies nicht, käme das einer Illoyalität dem Monarchen gegenüber gleich. Rama X., der wohl reichste Monarch der Welt, muss also nicht mal im Land sein, damit seine Gegner verurteilt werden können. So kann er seinen Urlaub in der königlichen Villa in Bayern verbringen. Bei der demokratischen Bewegung, die seit Jahren für ein Ende der Willkürherrschaft in Thailand eintritt, sorgt die Haltung ihres Landesoberhaupts für massive Proteste. Erst hatte er die Bestrafung nach Artikel 112, dem sogenannten Majestätsbeleidigungsparagrafen, in Gedenken an seinen verstorbenen Vater bis 2018 aussetzen lassen. Dafür war die Überwachung des Internets ausgeweitet worden. Auch der Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha verkündete noch Mitte 2020, den Artikel nicht weiter anzuwenden. Ein derart hartes Urteil soll nun also vor allem eins klarstellen. Jeder Tweet, jeder Protest, jede Kritik kann strafbar sein, sobald die Regierung es als Majestätsbeleidigung hinstellt. Tatsächlich setzt der Monarch so die Tradition seines Vaters fort. Rama IX. Hatte den Militärs 2014 für ihren Staatsstreich seine königliche Amnestie eingeräumt. Die Militärjunta, angeführt von Chan-o-cha, schlug die Gegenproteste gewaltsam nieder und sorgte dafür, dass die eigenen Mitglieder sämtliche hohe Posten besetzen konnten. Die Idee zu einem derart weitreichenden Gesetz stammt nicht zuletzt aus dem Deutschen Kaiserreich. Als Thailand noch Siam hieß, trat Rama V. 1897 zu einem offiziellen Staatsbesuch an. Inspiriert von der hiesigen Gesetzeslage wurden zunächst 3 Jahre Haft für Lästerungen gegen den Palast festgesetzt. 10 Jahre später, bei seiner zweiten Europareise, machte er erneut im Kaiserreich Station. Von nun an konnten 7 Jahre für jegliche böswilligen Bemerkungen erteilt werden. Heute sind bis zu 15 Jahre Haft pro Äußerung möglich, selbst wenn damit frühere Regenten oder ihre Familienangehörigen bedacht wären. Im Deutschen Kaiserreich galt in der Hinsicht seit 1871 dasselbe, was in Preußen seit 1851 galt. Jene Majestätsbeleidigungen, die nicht als Landes- bzw. Hochverrat eingestuft wurden, also tödlich endeten, konnten nach den Artikeln 94 bis 101 mit bis zu 5 Jahren Gefängnis oder Festungshaft bemessen werden. Darüber hinaus führten die sogenannten Sozialistengesetze, die Bismarck nach 2 Mordanschlägen gegen Kaiser Wilhelm I. 1878 verabschiedete, bis 1890 zur gesetzlich reglementierten Unterdrückung oppositioneller Kräfte. Wilhelm II. Ordnete erst ab 1904 das Justizministerium dazu an, nicht mehr so streng mit denjenigen zu verfahren, die ihn beleidigten. 2 Jahre später ließ er sogar einmal alle in Haft befindlichen Beleidiger frei und mit einer Gesetzesnovelle vom Februar 1908 wurde die verheerende Wirkung der Artikel aufgehoben. Mildernde Umstände konnten fortan zu einer Haftbeschränkung auf bis zu 1 Woche führen. Die Verfolgung der Straftäter wurde auf 1/2 Jahr begrenzt und der Artikel 185, der allgemeine Beleidigung regelte, galt fortan als offizielle Alternative.
Wie die aktuelle Bewegung in Thailand war auch die Sozialdemokratie durch die Radikalität ihrer Forderungen, durch ihren inhärenten Anspruch auf Demokratisierung, seit der Reichsgründung eine innere Bedrohung für das System des Kaiserreichs. In der Zeit, welche wir betrachten wollen, sollte die SPD als parlamentarischer Arm der Arbeiterbewegung zu einer der ersten Massenparteien anwachsen und bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges über 1 Million Mitglieder bekommen. Dabei war es kein Geheimnis, dass viele Sozialisten im linken Flügel der Arbeiterbewegung eine Abschaffung der Monarchie befürworteten. Es ist daher keineswegs überraschend, dass dieser Interessenkonflikt nicht zusammen mit der Abschaffung der Sozialistengesetze endete. Nach deren Wegfall fehlte den Behörden jedoch die rechtliche Grundlage für die Verfolgung der Opposition. Eine der Lösungen für dieses Problem scheint unter anderem in den Majestätsbeleidigungsparagrafen gelegen zu haben. So wurden allein im Jahr 1895 622 Strafen verhängt, im Durchschnitt zwischen 1885 und 1905 nie unter 500. Obwohl die Freiheit der Presse seit 1874 gesetzlich garantiert war, waren besonders Journalisten von diesen Verurteilungen betroffen. Das Zentralorgan der Sozialdemokratie, der Vorwärts, berichtete regelmäßig über die den Genossen auferlegten Strafen. In der Kategorie Chronik der Majestätsbeleidigungsprozesse berichtete er um die Jahrhundertwende sogar täglich. Daher drängt sich die Frage auf, belegen die Verurteilungen sozialdemokratischer Redakteure selbst nach Ablaufen der Sozialistengesetze eine weitergehende Einschränkung der Pressearbeit? Dazu wollen wir mithilfe des Konzepts der Invektivität die einzelnen Fälle historisch einordnen und vergleichen. Bevor wir jedoch zur Erläuterung der Fälle an sich kommen, müssen wir kurz das Konzept der Invektivität erklären. Der Begriff leitet sich von antiken Schmähschriften, den sogenannten Invektiven, ab, welche verfasst wurden, um andere Personen bloßzustellen oder zu beleidigen. Da Beleidigungen und Herabsetzungen jedoch nicht nur in der Antike eine Rolle spielten, sondern zu jeder Zeit stattfinden können, versucht das Feld der Invektivität zu erforschen, wie sich diese Dynamiken im Laufe der Zeit unterscheiden. Dabei wird jedoch von einigen Konstanten ausgegangen. Zum Beispiel gibt es bei einer Invektive immer drei beteiligte Parteien: die Beschämenden, die Beschmähten und das Publikum. Außerdem rufen Invektiven für gewöhnlich Reaktionen und Gegenreaktionen hervor, was zu sogenannten Invektivitätsspiralen führt. Die folgenden drei Fälle sollen ein Bild zeichnen, wie Äußerungen, welche den Kaiser nur sehr indirekt betrafen, zu polizeilichen Ermittlungen führten, welche Gefängnisstrafen für die Betroffenen zur Folge hatten. Und dies mit der Begründung, dass der Kaiser bzw. seine Familie dadurch schwer beleidigt worden seien, obwohl diese nie direkt benannt wurden. Vermutlich haben sie von den meisten Fällen nie erfahren.
Erster Fall. Ein undiplomatischer Neuesempfang, Kurt Eisner. Mit unserem ersten Fall möchten wir auf den Artikel Ein undiplomatischer Neuesempfang näher eingehen, den Kurt Eisner im Jahre 1897 verfasste. Hierbei zeigt sich gut, wie sich aus einer Anfangsinvektive eine ungewollte Gegeninvektive entwickeln kann, die zu Problemen führt. Kurt Eisner wurde 1867 in Berlin geboren und wuchs in einer bürgerlichen Familie auf. Nach Beendigung seines Abitur begann er ein Studium der Philosophie und Germanistik, welches er jedoch in Vorbereitung auf seine Dissertation abbrach. Nach diesem Abbruch zog es ihn in den Journalismus und er begann bei verschiedenen Tageszeitungen zu arbeiten. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte Kurt Eisner jedoch einen schwierigen Berufsstart. Daher kam es zu einem Wechsel zur Hessischen Landeszeitung. In dieser Zeit außerhalb Berlins wandelte sich Eisners politische Einstellung von Linksliberalen zum Sozialdemokraten. Damals galt bei den Zeitungen das Prinzip der Anonymität. Das heißt, die Leitartikel und Kommentare erschienen ohne namentliche Kennung bzw. unter einem Kürzel. Das ermöglichte ihm zur Zeit Kaiser Wilhelms II. Sehr viele kritische Artikel gegen die Monarchie zu verfassen. Hierbei veröffentlichte Eisner häufig mit dem Kürzel Tatzwang und verfasste auch kulturpolitische Aufsätze, unter anderem für das Magazin für Literatur und später für die Zeitschrift Die Kritik, Monatsschrift für öffentliches Leben. Letztere wurde 1895 von Richard Frede gekauft, was ihn zum alleinigen Eigentümer und Herausgeber machte. In dieser wurde am 2. Januar 1897 besagter Artikel veröffentlicht. In diesem Artikel wendet sich ein unbekannter Monarch in einer Neujahrsansprache an sein Volk. Dabei gesteht dieser Fehler und Probleme ein, die er und andere Herrscher in den letzten Jahren verursacht haben. In der Folge dieses Artikels hatte Kurt Eisner mit Kritik einer Berliner Zeitung und Hausdurchsuchung von Polizei und Staatsanwaltschaft zu kämpfen, was somit harsche Gegenreaktionen darstellte. Nach dem Prozess gegen ihn wurde er zu einer neunmonatigen Haft von November 1897 bis Juli 1898 in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee verurteilt. Während der Haft versuchten Eisner und Frede, die Kritik am Laufen zu halten, was jedoch nicht gelang. Nach seiner Haft kam Eisner im Spätsommer 1898 zum Vorwärts. Dabei hatte er sich selbst nicht beworben, sondern auch das Interesse von Wilhelm Liebknecht an ihn geweckt. Zu diesem Zeitpunkt war Eisner auch noch kein SPD-Mitglied. Jedoch trat er nach kurzer Zeit der SPD bei. Im späteren Verlauf arbeitete Eisner bei unterschiedlichen Zeitungen und wurde dort teilweise auch Chefredakteur. Während des Ersten Weltkriegs wurde Eisner zu einem radikalen Kriegsgegner und letztendlich zum Revolutionär. Er übernahm eine führende Rolle in der Münchner Novemberrevolution 1918, wurde so zum Kopf der Revolution in Bayern und später zu dessen Ministerpräsidenten gewählt. Am 21. Februar 1919 wurde Eisner schließlich durch einen radikalen, adligen Demokratiegegner ermordet. Durch den Artikel »Ein undiplomatischer Neujahrsempfang« begann Kurt Eisner mit einer Anfangsinvektive eine Spirale der Invektivität, indem er zumindest aus damaligen Gesichtspunkten eine Majestätsbeleidigung betrieb. Einige Aussagen des unbekannten Monarchen werden nun im Folgenden näher erwähnt. Auch ich schulde den Völkern die fällige Botschaft, die sie von mir verlangen, weil sie mich insgeheim verachten, so sehr sie mich auch tönenden Zungen preisen. Und? Wie das ihr höchster Repräsentant nichtige Worte stammele und ewig dieselben kläglichen drei Töne von sich gebe. Mit diesen beiden Aussagen wird die Persönlichkeit des Staatsoberhaupts herabgesetzt, da der Herrscher vom Volke verachtet sei und laut Aussagen des Verfassers auch nicht in der Lage ist, eloquent an sein Volk zu sprechen. Eine weitere Aussage soll auch zeigen, dass das Volk sein Oberhaupt verachte. So trete ich heute vor mein Volk und fordere, es soll aufhören, mich zu verachten, indem es mir schmeichelt. Weiterhin spricht der unbekannte Monarch auch davon, dass der Glanz der Herrschenden nur erburgt sei und sagt weiterhin, ich will ein Arbeiter sein mit den Arbeitern, ich will von allem lernen, diese wundertätige Maschine staatsrechtlicher Machtvollkommenheit zu bedienen. Damit kommt hervor, dass der Herrscher bisher nicht in der Lage sei, den Staat richtig zu lenken. In einer weiteren Aussage soll dargestellt werden, dass zu viel in die Vergangenheit geschaut und sich daran ergötzt wird, anstatt sich um die Zukunft zu kümmern. Die Früchte unserer dünkelhaften Geschäftigkeit sind nicht gefault. Wir sättigen uns nur an der Einbildung, etwas getan zu haben, weil unser Gedächtnis zu schnell verdaut. Im weiteren Verlauf des Textes übt der Monarch noch Kritik an Parteien, Justiz und Außenpolitik. Er bezeichnet die Leistung der vergangenen Jahre als bankrott und man habe keinen Ausweg. Nach der Veröffentlichung kam es zum Eklat. Eisner hatte nicht erwartet, dass sein Artikel solche Reaktionen hervorrufen würde. Die Reaktion gegen ihn sah er zuerst am 19. Januar 1897, als er in eine Tageszeitung blickte. Plötzlich war es uns, als ob wir unsere eigene Todesanzeige sehen. Was wir in der Zeitung fanden, war die Besichtigung eines Verbrechens, von dessen Verübung wir bis dahin nicht das mindeste Bewusstsein gehabt hätten, schrieb er. Der Vorwärts begleitete die Vorgänge und berichtete am 19. Januar 1897 von Hausdurchsuchung in den Wohn- und Geschäftsräumen der Kritik und des Herausgebers Dr. Richard Frede. Dabei scheint es sich um intensive Hausdurchsuchungen gehandelt zu haben. Man suchte vor allem Manuskripte des undiplomatischen Neujahrsempfangs. Nach Äußerung des die Requisition ausführenden Kriminalbeamten soll der Artikel ein Strafverfahren wegen Majestätsbeleidigung nach sich ziehen. Auch in den folgenden Wochen berichtete der Vorwärts von mehreren Durchsuchungen im Umkreis Fredes. Dabei äußerte sich der leitende Polizeikommissar Schöne laut dem Vorwärts: Ich garantiere Ihnen, in 8 Tagen habe ich den Verfasser heraus. Jedoch gab es in diesen Tagen noch keine Erfolge bei den Ermittlungen. Das Hauptziel der Polizei war vor allem herauszufinden, wer sich hinter dem Pseudonym Tat Twam verbarg. Am 18. April titelte der Vorwärts dann Tat Twam vor Gericht. Kurt Eisner hatte zugegeben, hinter dem Pseudonym zu stehen. Es folgte die Anklage gegen ihn und Richard Frede. In der darauffolgenden Woche folgte ein Artikel, dass die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit vom Prozess ausschließen wolle, während die Anwälte die Anwesenheit der Öffentlichkeit forderten. Der Gerichtshof entschied sich jedoch für den Ausschluss, mit der Begründung, aus der öffentlichen Verhandlung sei eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu befürchten. Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten vor, mit dem unbekannten Monarchen Wilhelm II. Gemeint zu haben, wobei dessen Ansehen durch einige Stellen herabgesetzt werde. Eisner argumentierte dagegen, dass er den Kaiser nicht gemeint habe und kritisierte das harsche Vorgehen des Staates und die Folgen, die durch seinen Artikel aufkamen. Am 28. April berichtete der Vorwärts vom Gerichtsprozess. Dabei gab der Vorsitzende des Gerichtshofs seine Meinung darüber kund. dass alles, was jene angebliche Idealfigur sagt, ein Maßstab für die Tätigkeit des deutschen Kaisers abgeben soll. Damit lässt sich erkennen, dass der Gerichtshof der Ansicht war, dass der Zweck des Artikels sei, den deutschen Kaiser zu verhöhnen und in der Öffentlichkeit herabzusetzen. So kam es zur Verurteilung der beiden Angeklagten. Kurt Eisner musste 9 Monate und Richard Frede 6 Monate in Haft. Weiterhin wurde angewiesen, alle Exemplare des Artikels unbrauchbar zu machen. Glücklicherweise sind bis heute noch einige Exemplare erhalten geblieben. Sonst könnten wir Ihnen heute nicht davon berichten. Nach der Haft wechselte Eisner auf Wunsch von Wilhelm Liebknecht zum Vorwärts und begann damit seine Parteikarriere in der SPD. Nachdem beide bereits in Haft waren, berichtete der Vorwärts nochmals am 10. Oktober davon, dass trotz mehrmaligen Versuchen Eisner und Frede die Weiterführung der Zeitung Die Kritik nicht sichern konnten. Letztendlich zeigt dieser Fall, dass durch Verurteilung mithilfe des Majestätsbeleidigungsparagrafen kleinere Zeitschriften die Geschäftsgrundlage genommen werden konnte, wenn führende Persönlichkeiten durch einen kritischen Artikel in Haft gehen mussten. Wenn man diese Aussagen betrachtet, kann man aus Sicht der Vertreter des Staates von einer Anfangsinvektive des Artikels in Form einer Majestätsbeleidigung ausgehen, da der Herrscher, wenn auch nicht direkt angesprochen, herabgesetzt wird, beziehungsweise es wahrgenommen wird, als wäre dies der Fall. Durch die Gegenreaktion zu Eisners Artikel lässt sich auch erkennen, dass es ein gewisses Vorgehen gegen Kritik an der Obrigkeit gab. Dies lässt sich zum Beispiel an den harschen Hausdurchsuchungen erkennen. Eisner vergleicht das Vorgehen gegen sich und Frede mit dem Vorgehen des Staates gegen einen Sperrverbrecher. Zum Beleg nennt Eisner die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bei der Hausdurchsuchung als ein beleidigendes Pamphlet angeklagt, das man konfiszieren und dem Verfasser man unter allen Umständen um der Erhaltung des Staates willen ermitteln müsse. Hierbei lässt sich gut erkennen, dass der Staat keine Kritik an seinen Herrschenden akzeptierte. Gegen diese Kritiker wurde mit voller Macht vorgegangen. Dass der Staat hierbei mit dem Majestätsbeleidigungsprozess gegen unliebsame Meinungen und Journalisten vorgehen konnte, so konnte ein Exempel an einem der Sozialdemokratie nahestehenden Redakteure statuiert werden, mit der Signalwirkung, dass derartige Kritik an einem Herrscher nicht ohne Folgen bleibt. Jedoch kann man auch sehen, dass der Vorwärts diesen Prozess aufmerksam verfolgt und Eisner nach seiner Haft gern bei sich aufnahm. Damit zeigt sich, dass das sozialdemokratische Umfeld solidarisch agierte und ein Redakteur wie Eisner auffing. Dies sollte jedoch nicht der letzte Konflikt zwischen Eisner und dem Staat gewesen sein.
Im Sommer des Jahres 1903, als Eisner bereits Chefredakteur beim Vorwärts war, wurde der Zeitung ein Brief zugetragen. In diesem wurde behauptet, dass am Hofe des Kaisers Pläne existieren würden, denen zufolge die Insel Pichelswerder in der Havel in eine Festung gebaut werden solle, welche den Kaiser im Falle einer Revolution beschützen würde. Ebenso sollte die Insel und ihre Umgebung zu einem Reichstagswahlkreis zusammengefasst werden, welcher nur von kaisernahen Beamten und Ähnlichem bewohnt werden dürfe. Der Öffentlichkeit erschienen diese Pläne als absurd. Der Glaubwürdigkeit des Vorwärts wird es auch nicht helfen, dass dieser im darauffolgenden Gerichtsprozess keinerlei Beweise für die Existenz solcher Pläne vorlegen konnte. Einer der Redakteure hätte diese vor den noch am Tag der Veröffentlichung stattfindenden Hausdurchsuchungen verbrannt. Besonders provokativ seitens des Vorwärts war die Veröffentlichung der Namen der angeblich am Projekt Beteiligten. Die Reaktion der Presse von anderer Seite ließ nicht lange auf sich warten. Besonders Spott und Häme war aus der Berichterstattung über den Prozess zu lesen. Doch auch der Vorwärts selbst war sich nicht zu schade, mit eben solche zu antworten. Die Berichterstattung über den mehr als einen Monat lang andauernden Prozess bot ihnen die Plattform. Dass der Fall ein solches Maß an Aufmerksamkeit erhielt, ist jedoch nicht allein aus dem Inhalt des ursprünglichen Berichts zu erklären, sondern vielmehr damit, wie die verschiedenen Medien und Parteien auf die Veröffentlichung reagierten. Um rekonstruieren zu können, wie aus einem so kurzen Artikel eine solche Affäre werden konnte, ist es nötig, sich näher mit den verschiedenen Reaktionen auf den Artikel, den Prozess und die Berichterstattung zu diesen zu beschäftigen. Die Anfangsinvektive des Falls bestand in dem erwähnten kurzen Zeitungsartikel, welcher am 15.08.1903 im Vorwärts erschien und laut Aussage der Redakteure auf besagten Brief beruhte, welcher der Zeitung anonym zugespielt worden war. Im späteren Prozess sollte es hierbei besonders um die Aussage gehen, dass die Herren, die sich am Hofe über die Zukunft der Monarchie den Kopf zerbrechen, in den gegenwärtigen Zeiten alles für möglich halten, ohne jeden Anlass derartige Aufruhrfantasien verbreiten und den Thron nur noch auf einer militärisch gesicherten Insel für sich erhalten. Hierbei bleibt zu beachten, dass weder der Kaiser noch seine Familie im Artikel, geschweige denn dessen Zustimmung oder Unterstützung zu den Plänen, explizit genannt wurden. Es liegt also nahe, dass der Vorwurf der Majestätsbeleidigung lediglich genutzt wurde, um gegen die Redakteure vorzugehen. Die kaisertreue Presse reagierte am Tag darauf mit Spott auf die Veröffentlichung der Pläne und ist der Ansicht, dass die Geschichte selbst für die heißesten Hundstage zu lebhaft, wie die tägliche Rundschau, welche die Geschichte für einen verspäteten April erzielt, schreibt, oder in den Worten des Berliner Tagesblatts von merkwürdigen, wenn nicht gar ungeheuerlichen Einzelheiten, wo hinterfragt wird, warum der Vorwärts nicht benennen könne, welche Hofkreise solche finsteren tiberianischen Pläne schmiedet. Insgesamt sei der Bericht ein Luftschloss in der sozialdemokratischen Zeitung. Die Berliner Neuesten Nachrichten bezeichnen den Artikel schlicht als Unsinn, während das Blatt Die Post die Pläne, ein Schloss auf Pichelswerda zu bauen, zwar für möglich hält, was ja aber im Angesicht der häufigen Besuche des Kaisers auch gar nicht so absurd sei. In die Defensive geraten antwortet der Vorwärts am 18.08. mit einem Artikel, in dem die genannten Zeitungen zitiert werden. Dabei wird ihnen vorgeworfen, als in Anführungszeichen seriöse Blätter schalkhaft im Moment der Veröffentlichung über den Vorwärts zu spotten. Sollte sich die Geschichte jedoch als wahr herausstellen, so würden sie ihre Artikel sicher mit dem Satz »Wie wir schon vor längerer Zeit mitteilen konnten« beginnen. Des Weiteren sei es auffällig, dass ein solches Blatt, speziell das Berliner Tagesblatt, sich so viel auf seine hervorragenden Informationen zugute tut, nun aber die Pläne nicht bestätigen könne, welche bereits schwarz auf weiß bestehen würden. Insgesamt seien die Pläne zwar absurd, die Absurdität falle jedoch nicht dem Vorwärts, sondern den hohen Projektemachern zur Last. Der Post, welche die Pläne ja für teilweise möglich, aber ungefährlich hielt, wirft der Vorwärts vor, bereits die offizielle Stellungnahme vorzubereiten und nennt sie naiv. Am nächsten Tag folgt ein ähnlicher Artikel, da die Norddeutsche Allgemeine Zeitung berichtet hatte, dass die ganze Sache maßgebenden Ortes als Hundstagsgeschichte bezeichnet worden ist. Offizielle Stellen hatten die Existenz der Pläne also auf deren Anfrage hin verneint. Der Vorwärts kommentiert dies damit, dass wohl entweder an der falschen Stelle nachgefragt oder die Zeitung einfach angelogen worden sei, da man selbst Beweise für die Existenz der Pläne habe. In der folgenden Berichterstattung findet eine Fokussierung auf den Begriff Hundstagsgeschichte statt, welche synonym für die offizielle Position zur Affäre genutzt wird. Kurz darauf, am 21.08. erfolgen zwei Hausdurchsuchungen in den Redaktionsräumen des Vorwärts sowie eine in der Wohnung Karl Leitz. Anlass für diese am Tag darauf einen Artikel namens Kaiserinsel-Razzia zu veröffentlichen. Zunächst nutzt die Zeitung die Razzia als Argument, dass sie mit ihrer Berichterstattung wohl recht hatte, wobei sie immer wieder Seitenhiebe gegen negativ berichtende Tagesblätter austeilt und zusammenfasst: Niemals fürwahr hat eine lächerliche Hundstagsgeschichte einen so stattlichen und ausgezeichneten Teil der Staatsgewalt in Bewegung gesetzt. Noch dazu in den Gerichtsferien. Doch auch den Hausdurchsuchern gegenüber spart der Vorwärts nicht an Hohn. Die Konfiszierung der bereits erwähnten Ausgaben beantwortet sie sarkastisch, dass man für die Polizei immer einige Ausgaben abzugeben hätte, jedoch nicht so viele, dass ihnen einer nach zweimal vorbeikommen könnte. Ebenso wird beschrieben, wie die Beamten aufwendig einen zerrissenen Brief zusammensetzten, welche sich jedoch als harmloser Leserbrief zum Artikel herausstellte. Auch über die Begründung der Hausdurchsuchung macht sich die Zeitung lustig. Diesmal ist es ein unerhört schweres, kompliziertes und noch niemals dagewesenes, zweifängliches Verbrechen. Der Genosse Leit hat nichts weniger begangen als Majestätsbeleidigung, in idealer Konkurrenz mit grobem Unfug. Es wird weiterhin argumentiert, dass beide Vorwürfe unwahr seien und wenn überhaupt nur einer zutreffen könne, da sie sich widersprechen würden. Im Weiteren werden diejenigen, die laut dem Vorwärts von den Plänen wussten, aufgefordert, eine Erklärung abzugeben. Zu bereits veröffentlichten Statements der beiden Hauptbetroffenen, die Herren Eppert und von Trotha, argumentiert der Vorwärts, diese würden den Anschuldigungen ausweichen. Auch in den folgenden Wochen berichtete der Vorwärts weiterhin über die Entwicklungen im Fall der Kaiserinsel und die Berichterstattung anderer Zeitungen. Dabei lag der Fokus hauptsächlich auf der Verhaftung der Redakteure Leit und Kaliski. Die Artikel nahmen bisweilen große Teile der Titelseite ein, schafften es jedoch nicht mehr täglich in die Zeitung. Nachdem sich die Affäre nun bereits etwa eine Woche entfalten konnte, zog sie ebenfalls die Aufmerksamkeit größerer Satirezeitschriften auf sich. Der wahre Jakob veröffentlicht Anfang September einen Artikel zum Zeitgeschehen in seiner Kategorie Lieber Jakob, in welchem geschrieben wird:
Sehr wundern muss ich mir, was sie wohl mit de Pichelswerder vorhaben. De Norddeutsche Allgemeine sagt auf Ehrenwort, dat allens gelogen ist. Also wird es wohl wahr sein. Mein Freund Edward, mit dem ich lieber der Angelegenheit Rücksprache nahm, ist allerdings die Meinung, sie wollen den neuen Papst, den es in Rom nicht mehr gefallen soll, in Pichelswerder stationieren.
Die Zeitschrift nimmt den Fall also ebenso als absurd wahr und hält für das einzige Argument dafür, dass die Berichte der Wahrheit entsprechen, dass die kaisertreue Presse den Darstellern widerspricht. Am 22.09. veröffentlicht der Vorwärts eine Illustration unter dem Titel »Ein Kaiserschloss« und schreibt dazu, dass es sich dabei um das Schloss handeln könne, aber nicht müsse, welches auf der Pichelswerder geplant sei. Ironischerweise meldet sich auch der wahre Jakob am selben Tag mit einer Karikatur zur Thematik, wobei es sich um eine comichafte Zeichnung, Titel »Ein rätselhafter Plan«, einer von Schlachtschiffen und Soldatenlagern umzingelten Festung auf einer Insel handelt, unterschrieben mit den Worten: Das oben reproduzierte Blatt wurde von einem unserer Leser in Berlin auf der Straße nach dem Spandauer Bock gefunden. Um den Verlierer zu ermitteln, der den Plan vielleicht dringend gebraucht, bringen wir ihn hier, dieser Stelle, zum Abdruck. Hierbei sind eindeutig die Redakteure das Vorwärtsziel des Spottes, welche ja mehrfach behauptet haben, für ihre Behauptungen Beweise zu haben, aber auch nach Wochen weder in der Zeitung noch vor Gericht imstande waren, diese vorzulegen. Als sich der Prozess Anfang Oktober 1903 seinem Ende zuneigt, steigt auch erneut das Interesse am Geschehen. In den linksgerichteten Medien herrscht Empörung über eine erneute Verurteilung wegen Majestätsbeleidigung vor. Zuallererst natürlich im Vorwärts, welche die Verurteilung als ungerechtfertigt ansieht und argumentiert, dass die Rechtsauslegung der Behörden nicht mit der öffentlichen Wahrnehmung übereinstimmen würde. Er räumt aber ein, dass sie sich in Bezug auf die Pläne geirrt haben könnten. Der wahre Jakob veröffentlicht eine weitere Karikatur, die dieses Mal die Behörden und nicht den Vorwärts angreift. Ein großes Gebäude auf einer Insel mit dem Untertitel »Das Gerücht, dass auf der Insel Pichelswerder ein Kaiserschloss erbaut werden soll, findet jetzt eine einfache Erklärung. Man will dort ein großes Gefängnis, vorgesehen sind 3 Millionen Zellen, für alle Majestätsbeleidiger und verdächtige Individuen errichten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein solches Schloss sehr beruhigend wirken wird.« Die Satirezeitschrift Die Jugend veröffentlicht hingegen ein Märchen, welches von einem Redakteur des Vorwärts handelt, der auf einem Fluss die rote Ente erblickt. Dies berichtet er seinen Freunden, welche es nach dessen Erzählung in ihrer Zeitung abdrucken. Nachdem die Affäre damit allmählich zu Ende gekommen war, wurde sich zumeist nur noch darauf bezogen, um die Unglaubwürdigkeit in Berichten des Vorwärts zu assoziieren. Letztendlich wurden die beiden für den Artikel verantwortlichen Redakteure Karl Leit und Julius Kalisky zu je 9 und 4 Monaten Haft verurteilt. Leit verlor zudem sein Amt als Abgeordneter für die SPD in der Berliner Stadtverordnetenversammlung, in welche er im Jahr zuvor gewählt worden war. In Kombination mit einem kurz zuvor veröffentlichten Artikel im Vorwärts, welcher dem Großindustriellen Friedrich Alfred Krupp homosexuelle Neigungen zuschrieb und welcher als Sensationshascherei wahrgenommen wurde, verlor der Vorwärts deutlich an Kredibilität. Von sozialistischer Seite aus wurden die Forderungen nach Abschaffung des Majestätsbeleidigungsparagrafen immer lauter. An den beschriebenen Reaktionen ist gut zu sehen, wie aus einer grundsätzlich sehr schwachen Anfangsinvektive erst durch die Reaktionen darauf eine Affäre konstruiert wurde, die sich fast bis in die höchsten Ebenen des Staates zog. Es kann als höchst unwahrscheinlich angesehen werden, dass der Kaiserinselartikel große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, wäre er in anderen Medien nicht aufgegriffen worden. Das gleiche gilt, wäre er von der Zeitung einer anderen politischen Strömung veröffentlicht worden. Die Sozialdemokratie war jedoch, wie bereits der Fall Kurt Eisner zeigte, weiterhin im Fokus der Behörden, die den juristischen Weg suchten, sobald sich eine Gelegenheit ergab. Oder wie Karl Liebknecht schrieb, als er aus Sicht der Verteidigung über die Verhandlungen reflektiert: Im Deutschen Reiche, wie in allen absolutistischen oder halbabsolutistischen Staaten, pflegt die Staatsgewalt, wo immer sie anfängt, sich unsicher zu fühlen, mit besonders krankhafter Empfindlichkeit auf alle wirklichen und vermeintlichen Angriffe gegen den Monarchen zu reagieren. Gib mir die Tendenz einer Zeitung und ich will dir aus jeder Zeile eine Majestätsbeleidigung konstruieren. Denn wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe. Dennoch, die beiden Redakteure blieben auch nach Ableistung ihrer Haftstrafen politisch aktiv. Die Spuren von Julius Kalisky verlieren sich zwar für einige Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, er wird jedoch Mitglied des Großberliner Arbeiter- und Soldatenrates und darauf folgend Redakteur bei den sozialistischen Monatsheften. Karl Leit wurde 1905 zurück ins Stadtparlament gewählt und gehörte diesem bis 1921 an. Er war in dieser Zeit auch teilweise Redakteur der USPD-Zeitung Freiheit. Ab 1921 war er Bürgermeister des Stadtteils Berlin-Wedding, ein Amt, welches er bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten verteidigen konnte.
Der abschließende Fall unserer Betrachtung soll neben der Rolle des Militärs in der Angelegenheit der Majestätsbeleidigung zugleich die Tragweite invektiver Handlungen veranschaulichen. Während in den vorangegangenen Fällen das Ende der Haftstrafe zugleich auch die Invektivitätsspirale beendete, dient hier das Militär als Katalysator und macht sie erst möglich. Dem Militär an sich stand die Bevölkerung des Kaiserreichs eher wohlwollend entgegen, eine Vorstellung, die nach dem Ersten Weltkrieg sichtlich ins Wanken geriet. Die eher elitäre preußische Wehrpflicht von 1813 war mit der Reichsgründung zu einer allgemeinen Wehrpflicht ausgebaut worden. Das sogenannte einjährige Freiwillige, einer prestigeträchtigen und um 2 Jahre verkürzten Ausbildung zum Reserveoffizier, stand nun allen erfolgreichen Abiturienten offen. Wer die Kosten dieser Ausbildung tragen konnte, erschloss sich so die höchsten gesellschaftlichen Kreise. Die Möglichkeit, währenddessen auch noch zu studieren, hatte bereits Friedrich Engels dazu veranlasst, diesen Weg einzuschlagen. Auch deshalb galt ein Offiziersrang selbst unter Sozialdemokraten, die dem Militarismus oder einem Krieg ablehnend gegenüberstanden, als etwas Ehrenhaftes. Gleichsam waren bekennende Sozialdemokraten in der Armee nicht willkommen. Der Aufenthalt in Schenken mit vorwiegend roten Gästen für Soldaten sogar strengstens verboten. Erich Wendland war nun also 1887 mit 20 Jahren wehrpflichtig geworden, konnte sich aber erfolgreich an der Universität in Breslau im Fach Philologie einschreiben. Deswegen hatte er bis 1891 Ausstand, durfte also nicht zum Militär eingezogen werden. Sein Anrecht auf den einjährigen Freiwilligendienst hatte er, nicht zuletzt wegen starker Kurzsichtigkeit und fehlendem Geld, zurückgestellt. So bewarb er sich stattdessen, kurz vor Ende seines Studiums, bei der sozialistischen Lokalzeitung Breslaus, der Volkswacht. In seiner Tätigkeit als zweiter Redakteur wurde er fortan in regelmäßigen Abständen zu Haft- oder Geldstrafen verurteilt. Mal wegen angeblicher Beamtenbeleidigung, mal wegen Verfassen von kritischen Artikeln. In Breslau war Genosse Wendland deshalb zu dieser Zeit sowohl bei der Partei als auch bei der Polizei eine bekannte Person. Vor allem die Haftstrafen brachten ihn letztlich doch in Besorgnis um seinen Militärdienst, weswegen er sich, noch in Haft, an den Landrat von Breslau, Georg von Heydebrand unter Laser wandte. Jener anerkannte Verwaltungsjurist sandte ihm die Empfehlung zurück, sich, trotz der Gefängnisaufenthalte und den studiumsbedingten Verzögerungen, so bald als möglich beim Militär zu melden. Der genaue Inhalt der Anfangsinvektive, die ihn in diese missliche Lage gebracht hatte, ist leider nicht erhalten geblieben. Die Überschrift »Wozu unsere Söhne zum Militär müssen« legt aber eine Verächtlichmachung der kaiserlichen Armee nahe, für die er damals wegen Majestätsbeleidigung zu 1 Jahr Haft verurteilt worden war. Frisch aus der Haft entlassen und nunmehr auch ohne Anstellung, zog Wendland, die Empfehlung ignorierend, im Dezember 1893 mit seiner Familie von Breslau nach Magdeburg. Weswegen ist nicht bekannt. Hier erhielt er erneut eine Anstellung als Redakteur, diesmal bei der SPD-nahen Magdeburger Volksstimme. Die Zivilbehörde wurde am 23. Januar 1894 auf seinen Militärausstand aufmerksam und zwang ihn am 27. seinen Dienst anzutreten. Da er nunmehr fast 27 war und die reguläre Pflichtausbildung mit dem 28. Lebensjahr endete, blieb ihm wohl wenig anderes übrig, als von seinem einjährig freiwilligen Anspruch Gebrauch zu machen. So wurde Wendland schließlich in das 66. Regiment aufgenommen. Es ist denkbar, dass er zur Finanzierung seiner Ausrüstung einen Kredit aufnehmen musste. Wendland hoffte nun, dass sein ziviles Strafregister früher oder später bekannt und er somit aus dem Militär ausgeschlossen werden würde. In diesem Fall, so sein Plan, wäre ihm eine akzeptable Haftstrafe auferlegt worden und sein Dienst an der Waffe wäre für immer passé gewesen. Doch es sollte gänzlich anders kommen. Er wurde nämlich kurz darauf gegen seinen ausdrücklichen Willen von Magdeburg nach Torgau nicht versetzt, sondern transportiert, wie die Volksstimme damals schrieb. Hier verbrachte er 3 Monate im Militärarrest. Anstatt ihn nach Verbüßen seiner, wie es später hieß, Säumnisstrafe, aus dem Militär auszuschließen, ließ man ihn wissen, dass sein Anspruch auf Freiwilligkeit hinfällig sei Sämtliche seiner Gesuche auf Befreiung vom Militärdienst wurden abgelehnt, 2 Jahre müsse er dienen, so das Militärgericht. Bei der darauffolgenden Sitzung stellte das Militärgericht sogar fest, dass Wendlands Strafregister dem Militär nicht würdig sei und seine Dienstzeit nunmehr 30 Monate betragen solle. Damit lag seine veranschlagte Dienstzeit 6 Monate über der vorgeschriebenen Dauer. Während die Aberkennung des Anspruchs als sogenannte Ehrenstrafe fungierte, die für so einen Fall gesetzlich vorgesehen war, kann die zusätzliche Dienstverlängerung als Gegeninvektiv eingestuft werden. Die Militärgerichte setzten sich entgegen den zivilen Gerichten fast ausschließlich aus rechtsfremden Militärpersonen zusammen. Einen Sozialdemokraten, der das Militär herabsetzte, selbst herabzusetzen, indem man ihn dazu verurteilte, in selbigem länger dienen zu müssen, weist darauf hin, dass Wendlands Vergehen sehr persönlich genommen wurde. Doch selbst das genügte noch nicht. Man brachte ihn kurz darauf in die Arbeiterabteilung Ehrenbreitenstein nahe Koblenz und degradierte ihn zum Arbeitersoldaten. Über dieses ungewöhnliche Vorgehen berichtet er dann auch erstmals der Vorwärts am 2. August 1894. Als Arbeitssoldat gebrandmarkt, musste er fortan Garten- und Reinigungsarbeiten verrichten. Dienstbeginn war 3.45 Uhr, im Sommer ab 5, im Winter ab 6, jeweils bis 21 Uhr. Die schwersten Arbeiten sollen ihm, Gerüchten zufolge, erspart geblieben sein, seine dortigen Vorgesetzten hatten wohl Mitleid mit ihm gehabt. War Wendlands erste Verurteilung nur eine kleine unscheinbare Randnotiz unter vielen gewesen, so avancierte sein Fall mit zunehmender Vehemenz der von Seiten der SPD gegen die Arbeiterabteilung vorgebrachten Argumente zu immer größerer Bekanntheit. Die Partei forderte schon länger eine Reform des Militärstrafgesetzbuches und eine allgemein humanere Behandlung im Militär. So kam es, dass August Bebel, der für die SPD von 1867 bis 1913 mit Unterbrechung im Reichstag saß, dort am 4. März 1895 einige Fälle von Misshandlung im Militär darlegte, darunter auch erstmals den Fall Wendland. Er schloss seine Ausführung mit den Worten: "Gegen eine solche ungerechte und nach unserer Auffassung auch durchaus ungesetzliche Behandlung von Männern, die Sozialdemokraten sind, müssen wir uns aufs Allerentschiedenste aussprechen." An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass die Reden im Reichstag, wie auch heute noch üblich, stenografisch festgehalten wurden. Zwar genossen die gewählten Abgeordneten während der Ausführung ihres Amts Immunität, dennoch bewahrten sie einen höflichen Ton, um auch bei hitzigen Debatten einer eventuellen Verhaftung vorzubeugen. Walter Bronsart von Schellendorf, von 1893 bis 1896 Kriegsminister, bezog auf Bebels Ausführungen hin zum Fall Wendland wie folgt Stellung: "Die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Dienst wurde ihm entzogen, weil er sich nicht rechtzeitig gemeldet hatte und sich eines Vergehens schuldig gemacht hatte, welches, wenn er es im Dienst begangen hätte, seine Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstands zur Folge gehabt hätte, nämlich die Majestätsbeleidigung. Während er sich bei der Truppe befand, kam zur Sprache, dass gegen ihn noch eine Anzahl Untersuchungen schwebten beim Zivilgericht. Für die Armee besteht nun die Vorschrift, dass, wer vor seiner Einstellung in die Armee sich eines Vergehens schuldig gemacht hat, zu entlassen ist, wenn voraussichtlich die Strafe mehr als 6 Wochen beträgt. Ist es weniger, so ist das Militärgericht zuständig. Es wurde nun in diesem Fall angenommen, dass die Strafe voraussichtlich nur 6 Wochen, jedenfalls nicht darüber betragen werde. Bei der Untersuchung, die bei dem Gericht der 8. Division geführt wurde, ergab sich, dass die Verfehlungen des Herrn Wendland doch ziemlich erheblich waren. Das Gericht hat deshalb nachher nicht auf 6 Wochen, sondern auf 3 Monate erkannt. Das war nicht zu ändern. Nachdem diese Bestrafung erfolgt war und dabei doch Dinge zur Sprache gekommen waren, die es wünschenswert erschienen ließen, ihn nicht weiter bei der Truppe zu behalten, wurde er zur Arbeiterabteilung versetzt. Die Truppe wäre aber nach den gesetzlichen Bestimmungen vollständig berechtigt gewesen, ihn gleich nach der ersten Einstellung zur Arbeiterabteilung zu versetzen. Denn nach den bestehenden Vorschriften kann jedermann, der sich vor seinem Eintritt der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht hat, zur Arbeiterabteilung versetzt werden. Damit sind die Fälle Wendland, Hirschberg und so weiter erledigt." Schellendorf zeigt hier trotz seiner Bemühungen, das Vorgehen als normal und rechtskonform darzustellen, auf, wie durch eine Majestätsbeleidigung aus einem ehrenwerten Soldaten fast automatisch ein erniedrigter Arbeitersoldat wurde. Laut stenografischem Bericht wird der Kriegsminister während seiner Schilderungen mehrmals von Heiterkeit unterbrochen. Für ihn ist Wendlands Fall eine Lappalie, die Vorwürfe der SPD geradezu lachhaft und nicht wenige Reichstagsabgeordnete scheinen seine Einschätzung zu teilen. Als Wendland nun vorzeitig am 30. Dezember 1895 als vorbildlicher Arbeitersoldat aus dem Militärdienst ausschied oder seine Freilassung im Vorwärts entsprechend gewürdigt. Ob die Debatte um ihn seine vorzeitige Entlassung förderte, ist nicht belegt. In seiner Not, wieder ohne Arbeit zu sein, wandte er sich zuerst an die SPD und später an seinen ehemaligen Hauptmann. Sein Hoffen auf ein Parteiamt lehnte der Vorstand ab, er sei für ein solches Amt nicht geeignet. Sein Ortsverband verschaffte ihm jedoch eine Hilfsarbeiterstelle bei der kaufmännischen Ortskrankenkasse. Nach weiteren eindringlichen Briefen sandte die Parteileitung ihm die beachtliche Summe von 500 Mark, um seine Angelegenheiten regeln zu können. Ein weitergehender Schutz durch die Partei käme aber nicht in Frage. Sein ehemaliger Hauptmann wiederum sandte ihm 160 Mark, in dem Glauben, Wendland sei von den Sozialdemokraten abgefallen und sozusagen geläutert worden. In einem Dankesbrief machte der dann klar, er bleibe bekennender Sozialdemokrat. Als 3 Monate später, am 23. März 1896, erneut die Arbeiterabteilung und damit auch der Fall Wendland im Reichstag thematisiert wurden, ergriff diesmal von Schellendorf die Initiative und überraschte die Abgeordneten mit Vorlage des Briefwechsels. Der Hauptmann hatte sämtliche Briefe weitergeleitet und inzwischen zu Protokoll gegeben, dass er niemals wissentlich einem Sozialdemokraten geholfen hätte. Wendland war kompromittiert worden. Mit einem Interview im Hamburger Echo, der nach dem Vorwärts zweitwichtigsten sozialdemokratischen Zeitung, versuchte er die Vorgänge im rechten Licht dastehen zu lassen, um nicht als Verräter oder Heuchler zu gelten. Er räumte Fehler ein, Missverständnisse, und sprach sich energisch dagegen aus, wegen den Sozialdemokraten in diese Situation geraten zu sein, wie es der Kriegsminister öffentlich dargestellt hatte. Doch das sollte alles nicht helfen. Der Vorwärts vom 29. März analysierte auf der Titelseite ausführlich die neue Beleuchtung des Falls. Wendland erschien im Reichstag, Zitat, als Opfer sozialdemokratischer Undankbarkeit und als ein Gegenstand zärtlicher Fürsorge eines Hauptmanns. Da am gleichen Tag Bebels 70. Geburtstag gefeiert wurde, fiel das Gesamturteil aber glimpflich aus. Dennoch, von nun an sollte nie wieder vom Genossen, sondern nur noch von Herr Wendland die Rede sein. Sein ehemaliges Blatt, die Volksstimme Magdeburg, widmet dem Fall sogar eine ganze Seite und stellt ihn, mit Verweis auf das an ihn gesendete Geld, als eine Art Gauner dar, der bei Freund und Feind die Taschen leert. Derartige Herabwürdigungen von Seiten der einstigen Unterstützer zeichnet die besondere Ambivalenz dieser Invektivitätsspirale nach. Erst nach mehreren Monaten schaffte er es, seinen Ruf wiederherzustellen. Ausschlaggebend war wohl der Artikel zur Reform des Militärstrafgesetzbuches, ein persönlicher Beitrag von Erich Wendland, Magdeburg, für die Neue Zeit. Als Theoriezeitschrift des linken Spektrums hatte sie damals auch internationale Beachtung gefunden. Marx und Engels schrieben ebenfalls Artikel. In seinem Beitrag zog Wendland über die Militärgerichte her und stellte deren Inkompetenz gegenüber zivilen Gerichten heraus. Sein Prozess eine Farce, das Urteil gefällt in Abwesenheit des Angeklagten. Er schreibt, dass nach meinem Dafürhalten der geschilderte Prozess eine offenbare Ungeheuerlichkeit und Widersinnigkeit in sich schließt. Abnormitäten, die nur hinweggeschafft werden können durch eine einschneidende Reform der Militärgerichtsbarkeit. In seiner Verurteilung der herrschenden Zustände und seiner herabwürdigenden Darstellung der Militärgerichte stimmt er in die Invektiven der SPD gegen dieselben Akteure ein. Dies stellt seine sozialdemokratische Glaubwürdigkeit wieder her und beendet jene Invektiven, die die Partei ihm gegenüber aufrechterhielt. Bei der Krankenkasse stieg er schließlich zum Rendanten, also einem Rechnungsführer, auf. Der Partei blieb er als Statistiker für Wählerwanderung und Armenzensus erhalten. Leider verlieren sich nach 1903 belastbare Spuren über sein weiteres Leben.
Kommen wir nun zum Fazit. Allen Fällen sind die Probleme mit dem damaligen Rechtsstaat gemein. Sie veranschaulichen, dass sich junge Redakteure aus dem politisch linken Spektrum im Kaiserreich schon bei eher harmlosen Äußerungen in Richtung des Umfelds des Kaisers angreifbar machen konnten. Sie hatten häufig mit schweren Sanktionen von staatlicher Seite zu rechnen. Der Majestätsbeleidigungsparagraf diente dabei wohl eher als Werkzeug zur Abschreckung als zum Schutz der staatlichen Repräsentanten. Selbst leichte Kritik wurde zum Anlass genommen, um zu versuchen, die staatliche Kontrolle über die Presse aufrechtzuerhalten. Das Umfeld der Sozialdemokraten konnte dies jedoch vielfach verhindern oder zumindest den Geschädigten unter die Arme greifen. Diese harten Strafen sorgten daneben auch für soziale Beeinträchtigungen, denen die Partei nicht immer begegnen konnte. Aus der institutionalisierten Invektive in Form der Sozialistengesetze war ein Netz aus möglichen Vorverurteilungen geworden, das kritische Berichterstattung torpedierte. Selbst wenn die Pressegesetze dieselbige als frei titulierte, zeigen die dargelegten Fälle deutlich, dass diese Freiheit in dem Moment eingeschränkt werden konnte, sobald sozialdemokratische Tendenzen erkennbar waren. Aus heutiger Sicht wären viele dieser Artikel wohl eher in den Bereich der Satire einzuordnen. Die Invektivitätsverläufe waren damals durch sich antagonistisch gegenüberstehende Menschengruppen geprägt. Die Überzeugungen wurden schriftlich fixiert und sollten den sozialdemokratischen Gegner oder auch Feinde entweder in aller Öffentlichkeit unglaubwürdig machen oder zumindest herabsetzen. Seit damals hat sich die Medienlandschaft entschieden verändert. Nicht mehr Presseerzeugnisse sind ausschlaggebend, sondern die Fernsehbeiträge oder immer häufiger Mitteilungen auf Social-Media-Plattformen. Im Fall einer ernsten Beleidigung müsste unser Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier heute aktiv eine Untersuchung veranlassen. Der Staatsapparat geht wegen der umfangreichen Meinungs-, Presse-, Kunstfreiheit nicht mehr selbstständig derartigen Beleidigungsdelikten nach. Der thailändische Staat dagegen nutzt das Instrument der Majestätsbeleidigungsparagraphen weiterhin in der ursprünglichen Form. Hier ist die internationale Berichterstattung gefragt, Aufmerksamkeit für all das zu schaffen, was hinter den eigenen Staatsgrenzen passiert, so wie die Sozialdemokraten damals Missstände im eigenen Land angeprangert haben.